14. Es geht ja, vielleicht sollte ich hier als Einleitung vorher noch etwas sagen, Erklärendes sagen. Wir haben im Neuen Testament eine Gruppe von reisenden Leuten oder beweglichen Männern, die der Gemeinde Jesu dienen. Das sind Verkündiger des Wortes Gottes. Die hatten den Namen Apostel. Sie hatten nicht eine Autorität von Amts wegen, also eine amtliche Autorität. Sie waren auch nicht über den Hirten der Gemeinden am Ort gestellt, waren nicht über sie gestellt, sondern sie haben einfach gedient mit ihren Gaben, haben am Wort Gottes gedient, haben auch geholfen, wo es nötig war, den Kurs zu korrigieren. Sie waren eine Verbindungsstelle zwischen den einzelnen Gemeinden, haben mitgeholfen, die Lehre zu überwachen. Auch das Leben, wie wird das umgesetzt? Sie haben auch das Evangelium in neue Gebiete getragen. Wir nennen heute solche Menschen auch Missionare, wobei wir beschränken das Wort Missionar oft auf Leute, die weit weg sind von uns oder in Übersee oder irgendwo arbeiten. Aber im Neuen Testament waren einfach die Missionare waren Apostel, das heißt Verkündiger, bewegliche Verkündiger. Sie waren direkt dem Herrn Jesus verantwortlich. Es gibt die zwölf, wir hatten davon gesprochen, die zwölf Apostel plus Paulus, die das Fundament gelegt haben, aber es gibt auch weitere Apostel. Und das Kennzeichen war, dass sie unterwegs waren, dass sie gereist sind. Und in der Kirchengeschichte später hat sich das dann so entwickelt, dass man so stationäre Leute hatte. Also man nannte einen Missionar jemand, der einfach bleibt an einem Ort irgendwo im Ausland. Und es hat sich auch dann herausgebildet, im Lauf der Kirchengeschichte hat sich eine menschliche Hierarchie entwickelt, dass irgendwie die einen über den anderen standen, irgendwelche Älteste von irgendwelchen Orten oder auch Missionare an irgendwelchen Orten waren über anderen, und dann gab es ganz viele Schwierigkeiten. Denn das kennt die Heilige Schrift nicht. Alle sind dem Herrn Jesus verantwortlich. Die Gemeinde Jesu hat Führer, führende Leute, dazu gehören Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das sind führende Leute. Sie prägen die Gemeinde Jesu, sie führen sie. Ihre Autorität liegt in der Heiligen Schrift. Also hier haben wir es zu tun mit Timotheus als einem Apostel, der ein Mitarbeiter des Apostels Paulus ist. Und wir haben hier einen Brief von einem Apostel an einen anderen Apostel. Paulus schreibt an Timotheus. Timotheus soll den Paulus vertreten für eine gewisse Zeit in Ephesus, bis Paulus kommt. Die Gemeinden waren noch nicht so gefestigt, dass man sie hätte gänzlich alleine lassen können. Ein Apostel hat die Gemeinde auch nicht alleine gelassen. Ein Missionar ist immer wieder gekommen, wenn er mal Verbindungen hatte. Er kam immer wieder vorbei. Paulus hat das gemacht in Galatien. Er war dort, hat begonnen, war dann lange Zeit weg und kam dann wieder dorthin, zum Beispiel. Aber auch in Kleinasien, an der Küste, an der Westküste. Also das ist diese Gegend, wo jetzt Timotheus gerade arbeitet, in Ephesus. Wir haben gesagt, Titus, Silas, Barnabas, Apollos waren solche Leute. Timotheus war also nicht der Hirt, der örtliche Hirt einer Gemeinde, einer einzigen Gemeinde. Er verbrachte Zeit in Asien, um dort den Hirten zu helfen und den Gemeinden zu helfen, damit das verwirklicht wird, was der Apostel Paulus gelehrt hat. Und jetzt schreibt also Paulus diesen Brief und an Timotheus, und Timotheus soll etwas in der Hand haben. Dieser Brief war auch eine Stärkung für die Autorität des Timotheus. Der war ein relativ junger Mann, und er konnte zeigen, Paulus steht hinter dem, was ich tue. Und wir wollen nach dem Muster handeln, das Paulus vorgegeben hat. Und hier also dieser Brief war nicht nur für Timotheus wichtig, sondern auch für die Empfänger, für die Gemeinden dort. Und dieser Brief wurde offensichtlich weitergereicht, denn sonst wäre er gar nicht zu uns gekommen. Also die Gemeinden haben diesen Brief dann auch gelesen und abgeschrieben und so weiter. Solches schreibe ich dir in der Hoffnung, schneller zu dir zu kommen, falls ich aber verziehe, damit du weißt, wie man sich zu verhalten hat im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebenden Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Also der Grund des Schreibens war, Information zu geben, wie man sich im Haus Gottes zu verhalten hat. Das Wort Verhalten, Vers 15, Wandeln, wird das auch übersetzt, wie man wandeln soll, wie man sich zu verhalten hat. Also es geht darum, wie man den Lebenswandel führen soll im Haus Gottes. Das heißt, das Haus Gottes ist hier gemeint, die Familie Gottes. Haus steht hier bildhaft gebraucht, wie das ja oft im Neuen Testament, auch im Alten Testament verwendet wird. Das Haus besteht aus Personen, aus Menschen. Die große Familie Gottes ist das Haus Gottes. Ist auch der Tempel Gottes, natürlich. Wie hat man sich da zu verhalten in diesem großen Hause Gottes? Wir sind Hausgenossen Gottes, sagt Paulus in Epheser 2, Vers 19. Wir sind Gottes Hausgenossen, das heißt Gottes Familienmitglieder. Und dieser Brief soll also dazu beitragen. Vers 14, solches schreibe ich dir in der Hoffnung, schneller zu dir zu kommen. Schneller oder auch möglichst schnell, möglichst bald. Das heißt, ohne Verzögerung. Paulus ist nicht in einem Gefängnis im Moment, er ist unterwegs und er bewegt sich auf Ephesus zu. Er will dorthin kommen, wo Timotheus jetzt ist, aber Timotheus soll inzwischen arbeiten. In der Hoffnung, schneller zu dir zu kommen. In der Hoffnung, ja. Er hofft. Er ist abhängig von dem Herrn. Er hofft. So der Herr will und wir leben. Lesen wir an anderer Stelle in Jakobus 4, Vers 15. Wenn ich noch am Leben bin und wenn der Herr es mir erlaubt, sagt Paulus an anderer Stelle. Man merkt hier, wie man zur Zeit des Neuen Testaments denkt. Man weiß sich in der Abhängigkeit des Herrn. Es gibt immer wieder unvorhergesehene Dinge, die dann einem einen Verzug bringen oder in Verzug kommen lassen. Und dann deshalb sagt er so, ich hoffe, möglichst bald da zu sein. Aber falls ich verziehe, falls es länger dauert, falls ich verzögern sollte, dann sollst du jetzt wissen, sollst du etwas in der Hand haben. Und dann sagt er, Vers 15, das Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebenden Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Pfeiler und Grundfeste. Pfeiler, das ist eine Säule, wie vom Tempel. Die Tempelsäulen, die waren ja auch berühmte Säulen, die hatten sogar eigene Namen im Alten Testament, die zwei Hauptsäulen des Tempels. Hier. Also im Alten Testament trugen diese Hauptsäulen, die zwei trugen das Dach. Bei den Philistern war das auch so, diese Säulen hat Simson dann auseinandergedrückt und das Haus stürzte zusammen, als diese zwei Säulen weg waren. Also sie waren die tragenden Säulen. Und so ist hier das Wort, das Paulus hier verwendet. Die Gemeinde ist ein Pfeiler, eine Stütze der Wahrheit. Das zweite Wort heißt Grundfeste, Pfeiler und Grundfeste oder Träger der Wahrheit. Das Wort kommt von beständig machen, festmachen. Also die Gemeinde ist das, was die Wahrheit fest aufrichtet, fest darstellt, stützt und verteidigt. Die Gemeinde Jesu stützt die Wahrheit, stellt die Wahrheit in dieser Welt dar. Die Wahrheit Gottes, das ist das Wort Gottes, das Evangelium. Also Gott selbst ist natürlich letztlich der die Garantie für den Fortbestand der Wahrheit in dieser Welt. Aber hier lernen wir, dass auch die Gemeinde der Fortbestand der Wahrheit oder der Garant ist für den Fortbestand der Wahrheit in dieser Welt. Also die Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt hat die Wahrheit. Sie hat sie durch das Wort Gottes, das sie verkündigt. Und sie hat eine Aufgabe. Ihr wurde diese Wahrheit anvertraut. Das, was die Apostel geschrieben haben, haben wir jetzt schriftlich. Die falschen Lehrer, die haben die Wahrheit verlassen, haben wir das letzte Mal in Kapitel 1 gelesen. Die haben sich von der Wahrheit abgekehrt zu irgendwelchen Fabeln. Hymenäus ist so einer, der das Ziel verfehlt hat und so weiter. Wir hatten davon gesprochen. Also die Wahrheit ist hier die Botschaft Gottes. Und der Gemeinde wurde diese Wahrheit anvertraut. Sie garantiert die Beständigkeit der Wahrheit, dass die Wahrheit bestehen bleibt. Wenn die Gemeinde zusammenfallen würde, würde die Wahrheit zusammenfallen. Das wäre das Ende. Ja, aber die Gemeinde kann nicht zusammenfallen. Der Herr sorgt dafür, dass seine Gemeinde bleibt. Matthäus 16, Vers 18. Die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Die Gemeinde Jesu wird bleiben bis zum Ende. Und deshalb wird auch die Wahrheit bestehen bleiben. Dennoch aber bedeutet das auch eine große Verantwortung, das Evangelium und das Wort Gottes richtig weiterzugeben. Das ganze Wort Gottes ist Evangelium. Wir machen manchmal den Unterschied in unserem Sprachgebrauch, dass wir sagen, ja, das Evangelium, das ist jetzt so, das sind die Basiswahrheiten, die jeder Mensch braucht, damit er gerettet wird. Aber die Schrift spricht anders. Die Schrift rechnet so, dass das ganze Wort Gottes Evangelium ist. Also gute Nachricht, gute Botschaft. Die Wahrheit ist ein Bekenntnis. Also, wir werden davon dann, wir lesen gleich dann weiter. Die Wahrheit ist ein Bekenntnis und jeder hat Mitverantwortung, dieses Bekenntnis darzustellen in der Welt. Groß ist, Vers 16, wir spricht jetzt über die Größe dieses Dienstes. Groß ist das Geheimnis der Ehrfurcht oder der Frömmigkeit. Groß ist das Geheimnis der Ehrfurcht. Und da sagt er noch etwas dazwischen, ein paar Worte ein. Groß ist, und das ist übereinstimmendes Bekenntnis, also in unseren Übersetzungen heißt es oft anerkannt groß, oder anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Man kann es auch einfach so übersetzen, groß ist das Geheimnis der Ehrfurcht. Und als Einschub, groß ist, und das ist ein übereinstimmendes Bekenntnis, da stimmen alle überein in diesem Bekenntnis, dass dieses Geheimnis der rechten Ehrfurcht, das Geheimnis der Gottesfurcht groß ist. Groß deshalb, weil die Person, von der verkündigt wird, und die Person, die verkündigt wird, die ist groß. Gott. Das ist das Thema. Gott geoffenbart im Fleisch. Groß ist, oder anerkannt groß, ist das Geheimnis der rechten Ehrfurcht. Das Wort rechte Ehrfurcht, Luther übersetzt Gottseligkeit. Das Wort heißt Eusebia. Eusebia, Eusebius kommt davon. Das Wort heißt Eu, heißt gut, und Sebomai heißt verehren oder auch richtig, also Entschuldigung, gut. Eu heißt gut oder richtig und Sebomai heißt verehren. Also gut verehren oder richtig verehren. Der Kaiser Augustus zum Beispiel oder überhaupt der Kaiser in Rom nannte sich der Sebastus. Sebastus auf Lateinisch. Das ist griechisch. Das ist ein griechisches Wort, das man lateinisch ausdrückt mit einer lateinischen Endung. Sebastus ist der Verehrenswürdige. Augustus, übersetzen die Lateiner. Sebastus ist Augustus, der Erhabene, der den man verehren soll. Ja. Sebastus Augustus. Sebastus griechisch, latinisiert, und Augustus Latein. Der Erhabene, der Pietätvolle, der dem man die Ehrfurcht bringen sollte. Und Eusebia, da kommt dieses Eu dazu, das wäre also die richtige Ehrfurcht. Und die richtige Ehrfurcht ist die Ehrfurcht vor Gott. Die richtige Ehrfurcht oder die richtige Frömmigkeit, die richtige Verehrung, die richtige Gottesverehrung im Gegensatz zu den Götzenverehrungen und zu dem falschen Kaiserkult. Das ist hier gemeint. Also das Wort, ich übersetze es, beziehungsweise Bruder Herbert Janssen übersetzt es in seiner Übersetzung, einfach als rechte Ehrfurcht oder rechte Frömmigkeit. Also groß ist das Geheimnis der rechten Frömmigkeit. Groß ist das Geheimnis der rechten Frömmigkeit. Geheimnis deshalb, weil es vorher verborgen war und jetzt ist es geoffenbart. Also wir haben es zu tun mit einem etwas, was früher ein Geheimnis war und jetzt ist es nicht mehr ein Geheimnis. Aber er nennt es immer noch Geheimnis und zwar ein geoffenbartes Geheimnis. Ja. Also das, was in früheren Zeiten verborgen war, hat Gott jetzt geoffenbart. Und das nennt er ein Geheimnis. Groß ist das Geheimnis der rechten Ehrfurcht. Das geoffenbarte Geheimnis. Nämlich Gott geoffenbart im Fleisch. Nein. Es ist eine Sache, die geoffenbart wurde. Es ist letztlich eine Person und mit dieser Person ist es eine Lehre. Nämlich die Person ist Gott. Gott wurde Mensch und diese Person ist die Wahrheit in Person. Die Wahrheit selber wurde Mensch, Jesus Christus. Er ist die Wahrheit und er wurde Mensch und das ist das große Geheimnis, das vorher verborgen war. Er war nicht vorher da. Er war nicht Mensch geworden. Jetzt ist er Mensch geworden. Gott geoffenbart im Fleisch. Das ist das Geheimnis der rechten Ehrfurcht. Wir verehren einen Gott, der geoffenbart wurde im Fleisch. Und da sind alle übereinstimmend. Da stimmen alle überein. Im Griechischen heißt es anerkannt groß, heißt dieses Wort, das mit anerkannt groß übersetzt wird, homologumenos, das heißt, von homologeo heißt das Gleiche sagen. Ein Bekenntnis ablegen, wo man übereinstimmt. Also man könnte übersetzen, ein übereinstimmendes Bekenntnis. Und eine große Wahrheit. Ein Bekenntnis. Wir alle bekennen es und wir alle stimmen überein. Und wir sind alle im Urteil, es ist widerspruchslos klar und übereinstimmend klar, dieses Geheimnis, Gott geoffenbart im Fleisch. Also ich übersetze so jetzt ein bisschen mit eigenen Wörtern. Widerspruchslos und von allen anerkannt ist die große Heilswahrheit. Und zwar besteht diese Heilswahrheit aus folgenden Tatsachen. Das wäre jetzt eine Paraphrasierung, also eine Umschreibung. Noch einmal. Widerspruchslos, von allen anerkannt, ist die große Heilswahrheit. Und zwar besteht diese Heilswahrheit aus folgenden Tatsachen oder aus folgender Tatsache. Gott geoffenbart im Fleisch. Und das, was noch weiterkommt. Warum stellt Paulus diese Tatsachen dar?
Warum macht er das hier so wichtig, den Timotheus?
Die Frage ist, ob es Leute gab, die einfach was anderes sagten. Wir können nur vermuten, warum er das tut. Vom Zusammenhang her, es gab natürlich Leute, die was Falsches lehrten. Es gab die sogenannte Erkenntnis, eine eigenartige Erkenntnislehre, die was Falsches über Christus lehrte, mit dem Namen Gnosis, die später dann im zweiten Jahrhundert offensichtlich sich weit verbreitet hat. Es gab jedenfalls schon viel Falsches, das verkündigt wurde, und er rückt das ins Zentrum und sagt, schaut, die ganze Heilswahrheit ist zusammengefasst in diesem einen Punkt, Gott geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist und so weiter. Ja, ich denke, das wird der Grund sein, weil vieles Falsches im Umlauf war. Und Timotheus soll das kräftig verkündigen. Und die Frömmigkeit, bitte, ja, es ist nicht nur eine Heilswahrheit, es ist eine Heilswahrheit, die sich in der Frömmigkeit auswirkt. Es ist das Geheimnis der Frömmigkeit, das Geheimnis der rechten Ehrfurcht. Das hat mit Praxis zu tun, das ist nicht nur Lehre. Das Geheimnis eines ehrfürchtigen Lebens. Ethik, nicht nur Dogmatik, das hier hängt zusammen. Dogmatik ist die Lehre, Ethik ist die Praxis. Und die gesunde Lehre führt zu einem Leben in rechter Ehrfurcht. Und das Evangelium ist das Geheimnis der rechten Lebensweise des Christen. Das Evangelium wird zusammengefasst in diesem ganz kurzen Satz: Gott geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündet unter den Völkern, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Hier sind die Betonung liegt bei den Verben, also bei den Zeitwörtern. Geoffenbart, gerechtfertigt, gesehen, verkündet, geglaubt, aufgenommen. Nicht unbedingt chronologisch hier, sondern paarweise angeordnet, sind hier drei Paare, mehr thematisch, geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Hier haben wir ein Paar, Fleisch und Geist. Dann das nächste, geschaut und gesehen von Engeln und verkündet unter den Völkern. Im Griechischen ist das Wort Engel Bote. Also da gab es himmlische Boten, die haben das geschaut. Und da gab es, dann wurde das Wort verkündet von irgendwelchen menschlichen Boten, verkündet unter den Völkern. So haben die Völker etwas auch von dem bekommen. Also die Völker dieser Welt haben es gehört, die Engel haben es gesehen. Den Völkern wurde es verkündet. Also auch hier ein Paar. Und dann das dritte Paar, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Da geht es um den Bereich, die Welt und die Herrlichkeit. Der weltliche Bereich unten, die Herrlichkeit oben. In der Welt hat man es geglaubt. Und in der Herrlichkeit hat man es aufgenommen. Dieses Gott geoffenbart im Fleisch, die letztlich eine Person ist. Das Evangelium ist eine Person, Jesus Christus. Und wenn wir das Evangelium verkündigen, verkündigen wir letztlich eine Person. Diese Person wird geglaubt in der Welt. Das ist unser Anliegen und es wurde viel geglaubt. Nicht alle haben es geglaubt, haben an die Person geglaubt, noch nicht. Eines Tages wird Christus herrschen und dann werden, wenn er herrscht, regiert, Herrlichkeit, dann müssen alle glauben, dann müssen alle ihn anerkennen als das, was er ist. Jetzt ist es nicht sichtbar. Jetzt ist er nicht sichtbar. Deshalb geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit, also in der oberen Welt, in dem himmlischen Bereich. Interessant, wie hier himmlisch und irdisch immer zusammen, oben und unten, geoffenbart im Fleisch, also vom Himmel auf die Erde kam er, gerechtfertigt im Geist. Das bezieht sich wohl auf die Auferstehung. Er wurde nämlich durch die Auferstehung gerechtfertigt, als der, der er behauptete zu sein. Er hat Recht bekommen, ihm wurde Recht gegeben, dadurch, dass Gott ihn auferweckt hat, kam das zum Ausdruck, dass er Recht hatte, dass er wirklich der war, der er behauptete zu sein. Gesehen von den Engeln, die himmlische Welt, verkündet unter den Völkern, irdisch. Geglaubt in der Welt, irdisch, aufgenommen in Herrlichkeit, himmlisch. Es geht hier von oben nach unten und von unten nach oben. Manche meinen, das sei ein Hymnus gewesen, den die Christen damals schon kannten, den man gesungen hat. Das weiß man nicht. Es scheint so, dass Paulus das einfach geschrieben hat. Ja, und vielleicht haben später dann Leute das wirklich gesungen, das wissen wir nicht. Aber Tatsache ist, dass Paulus übernimmt hier nicht irgendetwas, was schon, sondern er schreibt das in dem Brief an Timotheus. Wir müssen nicht annehmen, Paulus zitiert hier. Nein, er schreibt das unter Eingebung des Heiligen Geistes. Also das erste Paar, da wird also die Person Jesus Christus betont, geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Es geht um die Person, die geoffenbart wurde und die gerechtfertigt wurde. Er hat sich erniedrigt, geoffenbart im Fleisch, seine Menschwerdung. Er wurde erhöht durch die Auferstehung im Geist. und durch den Geist. Der Heilige Geist war hier zuständig dafür. Und er wurde gerechtfertigt durch die Auferstehung. Als Antwort auf seine Erniedrigung. Und dann das zweite Paar sind die Personen, mit denen der Herr Jesus Christus es zu tun hatte. Es gibt zwei Arten von Personen. Die eine sind Himmelspersonen, Engel, die Engelwelt. Und die andere sind die Völker, die Menschen. Bestaunt, gesehen, geschaut von den Engeln. Da ist der Schauplatz oben. Wobei diese Engel schauten vom Himmel, kamen vom Himmel und waren dabei, als er auferstand. Da gab es Engel, mindestens zwei, von denen lesen wir. Und bei der Himmelfahrt gab es auch Engel, die dabei waren. Also die Personen, mit denen Gott Christus es zu tun hatte, die Engel einerseits, sie waren nicht Gegenstand der Erlösung, waren einfach die gestaunt haben, ihn bestaunt und beschaut haben. Und die anderen, die Völker der Erde, die sind der Gegenstand der Verkündigung, denen wird das Evangelium verkündigt und damit sie erlöst werden. Das ist der Schauplatz unten. Das dritte Paar ist der Raum, in dem der Herr Jesus Christus sich bewegte, in der Welt, geglaubt in der Welt, da ist der Schauplatz unten, aufgenommen in Herrlichkeit. Er kam in die himmlische Welt zurück, in die himmlischen Bereiche und wurde aufgenommen in Herrlichkeit. Das heißt, in Ehre, in großer Ehre wurde er aufgenommen. Das zweite Paar und das dritte Paar, die verhalten sich chiastisch zueinander. A, B, B, A. Engel, Völker, Welt, Herrlichkeit. Also Engel, Himmel, ja, Völker, Erde. Welt, Erde, Herrlichkeit, Himmel. Ja. Also A, B, B, A. Es ist, irgendwie dichterisch hier diese Sätze. Dichterisch dargestellt. Geoffenbart im Fleisch. Gott wurde Fleisch. Gott hat sich geoffenbart im Fleisch. Übrigens, darf ich hier kurz unterbrechen? Ich habe hier einen kurzen Ausflug machen. Manche Bibelübersetzungen haben hier etwas anderes stehen. Da möchte ich doch kurz drauf eingehen. In Vers 16 steht bei manchen Bibelübersetzungen statt Gott geoffenbart im Fleisch, steht er wurde geoffenbart im Fleisch. Hat das jemand von Ihnen? Oder Schlachter hat Gott. Aber Elberfelder hat er oder welcher geoffenbart wurde im Fleisch, ja? Da gehen also die Handschriften gehen hier auseinander. Wie heißt es wirklich? Wie hat Paulus es geschrieben? Hat er geschrieben, Gott wurde geoffenbart im Fleisch? Oder hat er geschrieben, welcher geoffenbart wurde im Fleisch? Wenn ich jetzt die Folie hätte, könnte ich das zeigen, dass hier der Unterschied ist ganz, ganz gering im Griechischen. Und es handelt sich hier wohl um einen Abschreibfehler oder um eine Korrektur, eine bewusste Korrektur, dass ein Abschreiber sich gedacht hätte, da müsse man etwas korrigieren. Das wahrscheinlich aber ein Abschreibfehler. Warum? Theos heißt das im Griechischen, Gott. Und Hos heißt welcher. Und man hat, wenn man das Griechische geschrieben hat, hat man den Gottesnamen oft abgekürzt. Ja? Da T und S. Und das T, das griechische T, das Theta. Und das S, das schaut aus wie ein O und ein S. Hos, welcher. Also Gott und welcher sind ganz ähnlich geschrieben. Wenn man Gott abkürzt, T und S, und welcher, Hos ist O und S, ja? Wenn man das, der einzige Unterschied ist ein kleines Strichlein in dem O. Das Theta, das griechische Theta, ist ein O mit einem kleinen Strich in der Mitte. Und das ist der einzige Unterschied, ja? Deshalb kann man sich gut vorstellen, dass hier ein Abschreibfehler war. Jetzt ist die Frage, wer hat den Fehler gemacht und was war ursprünglich? War ursprünglich Gott oder war ursprünglich welcher? Nun, wenn es ein Abschreibfehler war, dann ist natürlich logischer, dass der Strich vergessen wird, oder? Nicht, dass man einfach einen Strich hineinmacht. Also das heißt, das ursprünglich stand Gott und irgendwer hat dann falsch abgeschrieben und schrieb dann welcher. Das sind dann 11 Handschriften haben dieses welcher. Und über 300 Handschriften haben Gott. Also die Minderheit der Handschriften haben welcher, so wie es in der Elberfelder steht, und die Mehrheit der Handschriften haben Gott. 97%. Zusätzlich gestützt gibt es ja alte Zitate von Kirchenvätern, sogenannte Leute, die halt etwas geschrieben haben über die Bibel aus früher Zeit. Gregor von Nyssa, Athanasius im 4. Jahrhundert, Didymus, Chrysostomus auch im 4. Jahrhundert, Theodore und Eutalius, das sind alles Kirchenväter, sogenannte Kirchenväter, die diesen Vers zitiert haben. Und die haben alle zitiert mit Gott. Also die haben eine Vorlage gehabt, eine Bibel, wo Gott stand, nicht welcher. Und was noch dagegen spricht, dass welcher ursprünglich gewesen wäre, es klingt nicht richtig, es klingt falsch. Man würde lesen, groß ist das Geheimnis der Ehrfurcht, welcher geoffenbart wurde im Fleisch. Was soll das heißen? Groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit oder der Ehrfurcht, welcher geoffenbart wurde im Fleisch. Das passt nicht zusammen. Ja? Das klingt holprig und klingt falsch. Ja? Von daher nehmen wir an, dass der Mehrheitstext, das ist auch der überlieferte Text, der bis heute überliefert wurde dann, und zu den Reformatoren, das ist der Text, den die Reformatoren übersetzt haben, die Luther und die anderen, auch die englische King James Version, die haben hier alle Gott geoffenbart im Fleisch. Deshalb sollten wir hier, also die Elberfelder Übersetzung dürfen wir hier korrigieren. Ja, Luther 84, die haben das wieder rückkorrigiert, aber Luther selber hatte nicht welcher. Ja, also Luther 1545, Luther 1912 und 1964 hatten immer noch Gott, und dann Luther 1984 hat dann verändert. Da gibt es ja eine große Diskussion zwischen den Theologen, nach welchem Text soll man übersetzen. Ja, nach dem traditionellen Text, den Luther hatte und der durch die ganze Kirchengeschichte der dominierte. Oder soll man nach irgendwelchen Handschriften gehen, die man in neuester Zeit gefunden hat, die zum Teil alt sind? Das ist ja immer so eine Frage, oder? Und da muss man sagen, wenn wir glauben, dass Gott auf sein Wort Acht gibt, dann dürfen wir damit rechnen, dass die Mehrheit der Handschriften den richtigen Text hat, der uns überliefert wird. Es wird nicht so sein, dass wir eine ganz, ganz fehlerhafte Handschrift haben oder viele fehlerhafte Handschriften, tausende fehlerhafte Handschriften, und die im 20. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert entdeckt man dann die richtige. Und dann müssen alle Bibeln korrigiert werden. Das ist schwierig, so etwas zu glauben. Abgesehen davon sollte man wissen, gerade diese alten Handschriften, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Sinaiticus aus dem 4. Jahrhundert, Alexandrinus aus dem 5. Jahrhundert und Codex Ephremi aus dem 6. Jahrhundert, die haben welcher gehabt, und dann gab es einen Abschreiber von diesen, da gab es einen Korrektor, also einen, der korrigiert hat und in die Handschrift selber hinein korrigiert hat. Also der Codex Sinaiticus wurde korrigiert auf das Blatt. Ja, hat jemand korrigiert, gesagt, das heißt nicht welcher, sondern Gott. Das gleiche geschah beim Codex Alexandrinus. Da war der Korrektor direkt auf das Blatt, das wir heute haben, kann man im Museum anschauen. Dann sieht man, ursprünglich war welcher, und irgendjemand hat auf das gleiche Blatt dann korrigiert. Es heißt Gott. Also das ist doch auch interessant. Also es spricht alles dafür, dass es wirklich heißt, Gott wurde geoffenbart im Fleisch. Warum ist das wichtig? Weil hier eine Stelle ist, die ganz klar bestätigt, dass der Herr Jesus Christus Gott ist. Gott wurde geoffenbart im Fleisch, nämlich Christus war der Gott, der geoffenbart wurde im Fleisch. Von daher eine Stelle, die ganz klar die Gottheit Jesu Christi bezeugt. Ja. Sind da noch Fragen dazu? Oder Gedanken? Oder habe ich jetzt verwirrt? Ja. Ich denke, einigen von Ihnen wird es schon bekannt sein, dass es hier manchmal in der Bibel so Textfragen gibt. Schlimm ist, wenn in der Fußnote steht, wenn wir Bibeln haben, wie die Elberfelder Bibel, und da steht welcher, und in der Fußnote steht, spätere Handschriften ändern oder fügen hinzu oder so weiter. Das ist eine Wertung, das darf nicht gemacht werden. Das wissen die nämlich gar nicht, ob die späteren Handschriften etwas ändern. Vielleicht sind die späteren Handschriften die richtigen und die früheren Handschriften, die man erst in kürzester Zeit entdeckt hat, die sind deshalb nicht entdeckt worden, weil sie weggeworfen wurden oder sonst aus dem Verkehr kamen. Vielleicht auch, weil sie verfallen sind, man fragt sich, warum haben sie sich nicht durchgesetzt, ja? Also man darf nicht sagen, dass die späteren Handschriften die schlechteren Handschriften sind oder dass die späteren Handschriften die sind, die etwas verändert haben. Nein. Das wird oft bestätigt durch die Zitate von solchen Leuten, die damals gelebt haben, Kirchenväter-Zitate, wie zum Beispiel hier die 5 Leute, die ich genannt habe, die den ursprünglichen Text, die den Text so zitieren, dass Gott wurde geoffenbart im Fleisch. Das zeigt, dass die eine Vorlage hatten, schon im 4. Jahrhundert hatten die eine Bibelvorlage, wo Gott stand. Ja. Und wenn heute der Codex Sinaiticus aus dem 4. Jahrhundert was anderes hat, dann muss uns das nicht stören, denn der Codex Sinaiticus ist nicht eine gute Handschrift. Der hat sehr, sehr viele Fehler. Das weiß man deshalb, weil wenn man den Codex Sinaiticus vergleicht mit einem anderen Codex aus der damaligen Zeit, wie zum Beispiel der Codex Vaticanus, dann merkt man, dass die beiden Handschriften haben ganz, ganz viele Unterschiede. Also mindestens eine von den beiden war eine schlechte Handschrift, entweder der Codex Vaticanus oder der Codex Sinaiticus. Beide kommen aus dem 4. Jahrhundert. Ja. Im Evangelium allein haben wir 3000 Unterschiede. Bei den Evangelien, 4 Evangelien, haben wir 3000 beachtliche, bemerkenswerte Unterschiede zwischen Codex Sinaiticus und Codex Vaticanus. Also wir müssen nicht diese schlechten Handschriften so hochheben. Ja? Vor allem wenn 95% oder 97% der Handschriften einen anderen Text haben als diese beiden. Ja, jetzt zurück zum Text. Gott geoffenbart im Fleisch. Christus war dieser Gott. Er wurde ganz Mensch. Fleisch bezieht sich hier auf Menschsein. Fleisch heißt in manchen Zusammenhängen Mensch. Fleisch. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. So wurde Christus Mensch. Ganz Mensch. In ihm wohnte keine Sünde, aber er war dennoch ganz Mensch. Er war nicht ein halb Mensch und halb Gott, sondern er war ganz Gott und wurde ganz Mensch. Und er wurde es. Er war vorher nicht Mensch. Er wurde Mensch, als er geboren war, als er gezeugt und geboren war. Das heißt, da hat sich etwas verändert in der Gottheit. Gott wurde Mensch. Und jetzt haben wir einen Menschen und Gott, einen, der zugleich Gott ist und Mensch ist, Jesus Christus. Und das bleibt er in alle Ewigkeit. Und wenn der Herr wiederkommt, kommt er als Mensch und Gott wieder. Und er regiert als Mensch und Gott. Und er richtet als Mensch und Gott. Gerechtfertigt im Geist, die Auferstehung ist seine Rechtfertigung. Durch die Auferstehung hat Gott gerechtfertigt, dass er Gottes Sohn ist. Römer 1, Vers 4. Können wir hierzu lesen? Römer 1, Vers 4, der mit der Auferstehung der Toten herausgestellt wurde als Sohn Gottes, in Kraft, nach dem Geist der Heiligkeit, Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus wurde mit der Auferstehung der Toten herausgestellt als Sohn Gottes. Schlachter hat erwiesen als Sohn Gottes. Insofern wurde er also gerechtfertigt im Geist bei der Auferstehung. Gesehen von den Engeln, davon habe ich schon gesprochen, die Engel waren dabei. Die Engel waren immer wieder als Zeugen und als Staunende da, gepredigt unter den Völkern. Das, was also die Engel durchschauen bekannt wurde, den Engeln durchschauen bekannt wurde, das erfuhren die Völker durch Verkündigung. Und heute ist es auch noch so, durch Verkündigung erfahren die Menschen von Jesus Christus, nicht durchschauen. Das dritte Paar, geglaubt in der Welt, also die Reaktion auf die Botschaft in der Welt. Menschen haben geglaubt, Menschen haben sich ihm anvertraut. Und die Reaktion auf die Botschaft in der himmlischen Welt, er wurde aufgenommen in Herrlichkeit. Nicht in die Herrlichkeit hinein, das steht nicht da. Er wurde aufgenommen in Herrlichkeit. Also die Himmelfahrt geschah in Herrlichkeit. Herrlichkeit hat ihn umstrahlt, als das Emporheben stattfand. Das war etwas Herrliches. Was heißt Herrlichkeit? Glanz im Griechischen. Glanz. Göttlicher Glanz. Bitte. Aufgenommen in die Herrlichkeit. Ich schaue gerade im Griechischen nach. Ich denke, das geht nicht. Aufgenommen. Endoxe. Nein, das geht nicht. In die Herrlichkeit wäre ein Richtungs-in. Das würde heißen Eis. Eis doxen. Hier in Herrlichkeit ist entweder ein Ort oder eine Art und Weise, nämlich wie in Herrlichkeit. Also ich denke das Zweite. Er wurde aufgehoben in Herrlichkeit. Es geschah in Herrlichkeit. Seine Himmelfahrt, sein Emporheben geschah mit großem Glanz und er wurde mit großen Ehren. Herrlichkeit und Ehre hängt zusammen. Herrlichkeit und Ehre, das Wort Doxa kann Glanz, Herrlichkeit oder Ehre bedeuten. Mit dem schließt also der Paulus das dritte Kapitel ab und jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, Kapitel 4. Darf ich noch fragen, wann haben wir die Pause? Um 8:30? Danke. Kapitel 4 geht es jetzt um den Dienst, vom rechten Dienst der Verkündigung. Das ist ein sehr wichtiges Kapitel, vor allem für Leute, die verkündigen. Wir wollen ja Diener Christi sein, gute Diener Christi, und hier können wir lernen, wie wir gute Diener werden. Verkündiger brauchen Unterweisung, sie müssen unterwiesen werden, so wie Timotheus hier unterwiesen wird von Paulus. Paulus will, dass Verkündiger wissen, wie sie ihren Dienst wahrzunehmen haben. Und Timotheus soll das, was er hier bekommt von Paulus, das soll er weitergeben an die Verkündiger. Jeder Christ soll imstande sein, richtige Verkündigung zu erkennen und von falscher Verkündigung zu unterscheiden. Also er soll imstande sein, die richtige und die falsche Verkündigung zu unterscheiden, also imstande sein zu prüfen. Und deshalb ist dieses Kapitel so wichtig. Wir haben hier Groß A, der rechte Verkündigungsdienst ist nötig angesichts des vorausgesagten Abfalls. Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Wir lesen den Text zuerst. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in künftigen Zeiten etliche vom Glauben Abstand nehmen werden, dabei auf irreführende Geister und Lehren von Dämonen achten, in der Heuchelei von Lügenrednern, die im eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die wären zu heiraten, fordern sich von Speisen zu enthalten, die Gott für die, die glauben und die Wahrheit erkannt haben, schuf zum Einnehmen mit Dank, weil alles von Gott Geschaffene trefflich ist und nichts verwerflich ist, wenn es mit Dank empfangen wird. Denn es wird durch Gottes Wort und durch das Bitten der Anrufen, durch das Bitten geheiligt. Wenn du dieses den Brüdern als Grundlage vorlegst, wirst du ein edler Diener Jesu Christi sein, genährt und auferzogen durch die Worte des Glaubens und der edlen Lehre, der du gefolgt bist. Also, richtiger, guter Verkündigungsdienst ist nötig angesichts des Abfalls, der vorausgesagt wird. Vers 1, also erstens die Voraussage des Abfalls. Wie wird dieser Abfall jetzt vorausgesagt? Der Geist sagt das ausdrücklich. Paulus gibt etwas weiter, was der Geist sagt. Und der Geist spricht davon, dass Abfall kommen wird. Paulus selber ist ein guter Verkündiger und als guter Verkündiger sagt er das weiter, was der Geist sagt. Und wenn wir gute Verkündiger sein wollen, sollten wir das weitergeben, was der Geist sagt. Und was sagt der Geist? Nun, der Geist sagt das heute, was er damals gesagt hat. Der Geist sagt das, was er damals dem Paulus gesagt hat. Der Geist sagt heute, was er damals dem Hebräerschreiber gesagt hat. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das war das, was der Herr Jesus sagte in Offenbarung 2 und 3. Also der Geist sagt ausdrücklich, also durch den Geist wird das vorausgesagt, wird der Abfall vorausgesagt. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten sich einige vom Glauben abwenden werden. In späteren Zeiten. Wann kommt der Abfall? In späteren Zeiten. Was heißt das? Heißt das nur ganz knapp vor der Wiederkunft Jesu Christi? Das steht nicht im Text. Es heißt einfach in späteren Zeiten. Also in Zeiten, die auf den Paulus folgen, auf die Verkündigung des Paulus folgen. Interessant ist, dass wir schon zur Zeit von Timotheus Abfall haben, offensichtlich. Sonst würde er es hier auch nicht schreiben. Und auch im 2. Timotheusbrief lesen wir ja dann auch davon. Auch im 2. Petrusbrief lesen wir davon und im Judasbrief. Also bereits zur Zeit des Timotheus geschah der Abfall. Wer wird abfallen? Etliche oder einige. Also ein gewisser Teil von den Gläubigen. Manche meinen es, Gläubige können nicht abfallen. Nun, wenn sie nicht gläubig sind, wovon sollen sie dann abfallen? Abfallen tut man von Christus. Vom Glauben. Also etliche fallen ab. Dann weiter, wie geschieht der Abfall oder wie wird das ausgedrückt? Es wird so ausgedrückt, sie werden sich vom Glauben abwenden. Das Wort abfallen verwenden wir im Deutschen, aber im Griechischen heißt es gar nicht fallen, interessanterweise. Im Griechischen heißt es abstehen oder abtreten oder sich abwenden. Man wendet sich von einer Person ab. Man kehrt sich ab auf Nimmerwiedersehen. Man nimmt Abstand von dieser Person. Und hier ist es vom Glauben an diese Person, vom Vertrauen dieser Person gegenüber oder von der Treue dieser Person gegenüber. Das Wort Glauben heißt auch Treue. Im Griechischen Pistis kann so oder so übersetzt werden. Einige haben das auch so einige Übersetzungen haben Treue, einige Glauben. Vielleicht beides, vom Glauben und von der Treue werden sie sich abwenden. Was heißt das, vom Glauben abwenden? Ja, von dem Vertrauen, das ist etwas, was man tut. Das ist eine Aktivität. Sie vertrauen jetzt nicht mehr Christus allein, sie vertrauen jetzt auf was anderes oder auf zusätzlich noch auf etwas. Und damit geben sie Christus preis. Also, da ist ja eine Verbindung zu dem, was wir vorher gelesen haben. In Kapitel 3, Vers 16 hieß es, er wurde geglaubt in der Welt. Geglaubt in der Welt. Und von diesem Glauben wenden sich hier einige ab. Also man wendet sich von etwas ab, was man bislang geglaubt hatte. Das Gegenteil vom Abwenden vom Glauben heißt im Glauben bleiben. Davon lasen wir im Kapitel 2, Vers 15. Wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligkeit mit Zucht. 1. Timotheus 2, Vers 15. Also im Glauben bleiben oder sich vom Glauben abwenden. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Man kann nicht sagen, dass Christen das nicht tun können, sich vom Glauben abwenden. Wenn er schon auffordert, man soll im Glauben bleiben, dann setzt das voraus, dass man also auch sich abwenden könnte. Sich vom Glauben abwenden werden und auf irreführende Geister und Lehren von Dämonen achten werden. Also wenn man sich von etwas abwendet, dann wendet man sich dann auch notgedrungenermaßen etwas anderem zu. Wer sich von der Wahrheit abwendet und vom Vertrauen auf die Wahrheit, der widmet sich einer anderen Lehre. Der widmet sich einer anderen Person. Oder der jedenfalls konzentriert er sich jetzt auf etwas anderes. Wenn man sich abwendet von etwas, automatisch oder notgedrungenermaßen wendet man sich etwas anderem zu. Wenn man sich von der gesunden, richtigen Lehre abwendet, wendet man sich der falschen zu. Und zwar einer Lehre, sagt er hier, die Quelle in bösen Geistern hat. Sehr interessant, was Paulus hier sagt. Die wenden sich von Christus ab, vom Glauben ab und widmen sich jetzt irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen. Sie achten auf Lehren von Dämonen. Das Wort achten kann auch heißen, sich widmen, sich jetzt mit dem beschäftigen. Man beschäftigt sich jetzt mit irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen. Das würden die Leute nie sagen. Würden sagen, nein, das ist gar nicht wahr, ich beschäftige mich nicht mit dem Dämonen. Aber Paulus sagt doch, die tun das. Die wissen das also nicht. Es gibt nur zwei Gebiete, Licht und Finsternis, in Bezug auf die Lehre, ja, in Bezug auf die christliche Lehre, auf die Lehre von den göttlichen Dingen, gibt es nur Licht oder Finsternis. Es gibt kein Zwischengrau, kein Grau dazwischen, keine Dämmerung dazwischen. Entweder Wahrheit oder Unwahrheit. Und hinter beiden steckt ein Geist oder steht ein Geist oder mehrere Geister. Der Heilige Geist oder böse Geister. Und das ist wichtig, wenn man sich hier Gedanken darüber macht und sich dessen bewusst wird, alles was produziert wird, so an Gedanken, kommt entweder von einem Menschengeist oder von einem bösen Geist, oder wenn es aber die göttliche Lehre betrifft oder die Religion betrifft, dann kommt es entweder von dem Heiligen Geist oder von dem bösen Geist. Nicht nur vom Menschen, sondern von einem bösen Geist. Also entweder hält man sich zu dem, was der Heilige Geist schrieb, beziehungsweise schreiben hat lassen, oder man wird das Opfer von einer anderen Lehre. Und die ist letztlich vom Feind. Das heißt nicht, dass wenn wir etwa eine Wahrheit noch nicht erkannt haben, ja, wir alle haben ja Mängel im Erkennen der Wahrheit. Das heißt nicht, dass mangelnde Erkenntnis, dass das schon dämonisch ist. Ja, wenn ich etwas noch nicht erkannt habe, dann ist das nicht auf die Wirken von Dämonen zurückzuführen. Aber wenn ich mich ganz bewusst einer falschen Lehre zuwende, ja, dann hat hier der Feind sein Werk. Zum Beispiel die Allversöhnungslehre. Das ist die Lehre, dass schlussendlich alle Menschen versöhnt werden, zuletzt auch der Teufel. Ja. Die Allversöhnungslehre, die hält sich hartnäckig, die hat irgendwer aufgebracht und sie hält sich hartnäckig im christlichen Raum. Das ist aber eine falsche Lehre, sie stimmt nicht mit der Schrift überein, aber sie hält sich. Wieso kann sie sich halten? Weil hier letztlich ein Feind am Werk ist, der will, dass das Falsche im Raum bleibt, dass das Falsche stehen bleibt. Das ist gefährlich. Also Epheserbrief ist ja auch davon die Rede, dass der Feind der wirkt und das in den himmlischen Bereichen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Weltbeherrscher, diese Finsterniswelt, die Beherrscher dieser Finsterniswelt. Und da hat der Feind seine listigen Theorien, die er kursieren lässt. Das Wort Gottes ist Licht. Dort, wo der Feind am Werken ist, dort ist am Wirken ist, ist Finsternis. Ja, und die macht nicht Halt vor der Versammlung. Wir dürfen nicht meinen, die Dämonen, die bleiben da draußen stehen, wenn verkündigt wird. Der Feind versucht alles, um Wahrheit und Lüge zu vermischen. Deshalb müssen wir immer prüfen, und müssen wir uns mit dem Wort Gottes stark befassen. Und die Gefahr ist immer da, auch für Verkündiger. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich selber hineingetappt bin. Die Gefahr ist immer da, dass man sich mit zweitrangigen Dingen beschäftigt und mit Dingen beschäftigt, die dann auch wegführen. Ich habe mich einmal ganz stark beschäftigt mit Satan und den satanischen Werken. Und ich habe gemerkt, das tut mir gar nicht gut. Ich habe mich mit den Freimaurern befasst und mit allen möglichen Finanzgeschichten in dieser Welt. Natürlich ist der Feind am Werk und natürlich ist der Feind derjenige, der das Geld verwendet, um seine Ziele zu erreichen. Aber es ist nicht gut, wenn man sich ständig damit befasst. Es führt einen weg von der Wahrheit. Wir müssen nicht die Tiefen Satans erkennen. Wir müssen uns mit der Schrift befassen, mit der Wahrheit stark befassen. Und das hält uns. Bruder Herbert Janssen hat in einem Gespräch mal gesagt, hinter vielem, was Christen tun und was sich unter Christen tut, steht in Wirklichkeit eine aktive Tätigkeit von Dämonen. Das sagt er, nachdem er 50, 60 Jahre verkündigt hat. Die dämonischen Lehren sind schon längst in der Gemeinde Jesu am Werk, auch in den evangelikalen Gemeinden. Warum haben wir die Probleme? Warum haben wir die Meinungsverschiedenheiten? Wo man sich fragt, wie kann man nur auf diese Gedanken kommen? Gewisse Meinungsverschiedenheiten. Also man muss Acht geben. Ja, die Frage war, darf man denn dann die Geister befragen? Nein, die Geister befragen wir nicht direkt. Wir befassen uns, wir sollen prüfen, 1. Johannes 4, Vers 1, prüfe die Geister, aber das Prüfen der Geister geschieht nicht, indem wir mit den Geistern sprechen, sondern das Prüfen der Geister geschieht dadurch, dass wir das uns anhören, was der Geist lehrt. Und der Geist lehrt durch einen Menschen. Und jetzt haben wir eine Lehre vor uns und wir prüfen die Lehre, den Inhalt dessen, was die Geister bringen. Das prüfen wir. Und dann stellen wir fest, wenn wir es vergleichen mit der Schrift, stellen wir fest, aha, da ist etwas dabei, was nicht richtig ist. Hier ist Unwahrheit im Spiel. Ja, also wer sich jetzt diesen Lehren von Dämonen widmet, darauf Acht gibt, der widmet sich den Dämonen selber. Die Lehre der Dämonen, hinter der Lehre der Dämonen stecken Dämonen selbst, die diese Lehren irgendwie einströmen lassen, ohne dass man es merkt. Wenn man die Schrift nicht liest, wenn man nicht dranbleibt, wenn man sie nicht korrigieren lässt. Ein ganz wichtiger Punkt für Verkündiger ist, dass wir ständig Schüler sind. Ständig müssen wir Lernende sein und müssen bereit sein, uns ständig korrigieren zu lassen. Wir dürfen nicht meinen, jetzt sind wir schon so enthoben von den anderen, dass wir nichts lernen können. Das stimmt nicht. Wir können von jedem Christen lernen, wenn er nur eine Sekunde Christ ist. Kann der Herr verwenden. Ja, aber jetzt zurück zum Text. Es heißt hier weiter, in Heuchelei von Lügenrednern. Ich muss hier den Text ein bisschen, es ist schade, dass wir die Folie nicht haben, könnte ich den Text an die Wand werfen. Ich lese den Text mal vor. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in künftigen Zeiten etliche vom Glauben Abstand nehmen werden, achtend auf irreführende Geister. Wer sind die, die achten? Die Lehrer oder die Abgefallenen? Oder die Abfallenden? Der Geist sagt ausdrücklich, dass in zukünftigen Zeiten etliche vom Glauben Abstand nehmen werden. Und jetzt kommt ein Mittelwort, achtend. Oder man könnte übersetzen, wobei sie achten auf irreführende Geister. Wer sind die sie? Die Lehrer oder die Abfaller? Die Abfallenden. Um die geht's nämlich. Er sagt, schaut, es werden viele vom Glauben abfallen oder Abstand nehmen. Und Dabei achten sie, die Abfallenden, achten auf irreführende Geister und Lehren von Dämonen. Und dann geht's weiter. In der Heuchelei von Lügenrednern. Sie achten auf irreführende Geister und Lehren von Dämonen in der Heuchelei von Lügenrednern. Wer ist jetzt in der Heuchelei? Wer heuchelt hier? Das ist ein bisschen schwierig hier. Manche Bibelübersetzungen haben uns schon da, haben das sich schon entschieden, und man muss ja auch, als Übersetzer muss man hier sich entscheiden, ist jetzt der Heuchler der Abfallende oder ist der Heuchler der Dämon? In der Heuchelei der Lügenredner. Ja, das ist richtig, es sind Lügenredner. Jetzt ist die Frage, wer sind die Lügenredner? Die Abfallenden oder die Geister, die Dämonen? Beziehungsweise die Dämonengeister. Die Geister hinter den Lehrern. Bitte, die falschen Lehrer, hinter denen die Dämonen stecken. Genau das ist es nämlich. Die Heuchler sind nicht die Abfallen. Die Heuchler sind die falschen Lehrer, die aufgrund von Dämonengeistern etwas lehren. Es sind Dämonengeister, die durch die falschen Lehrer ihre heuchlerischen Inhalte vermitteln. In heuchlerischer Weise ihre falschen Inhalte vermitteln. Also man könnte übersetzen, die achten auf irreführende Geister und Lehren von Dämonen, dargeboten in der Heuchelei von Lügenrednern. Dargeboten habe ich jetzt eingefügt. Dargebracht oder gelehrt in der Heuchelei von Lügenrednern. Diese Lehrer sind Lügenredner. Das würden sie aber niemals selber sagen. Die würden sagen, das stimmt nicht, wir verkündigen die Wahrheit und so weiter. Und sie meinen das auch, was sie sagen. Aber dennoch, sie sind das Opfer von Dämonen, die ihnen was vorheucheln. Es ist nicht jeder falsche Lehrer gleich ein Heuchler, aber er ist das Opfer von Heuchelei geworden. Die Dämonen, die Lehren von Dämonen sind dargeboten in der Heuchelei von Lügenrednern. Die Heuchelei, wo die genau steckt, die kann natürlich auch in den Prediger selber sein, aber dann weiß er, ich tue was Falsches. Aber normalerweise ist es nicht so, dass der falsche Lehrer sich denkt, na warte, jetzt bringe ich mal eine falsche Lehre. Das ist eben nicht so. Der falsche Lehrer meint, er bringt die richtige Lehre. Aber er hat sich verführen lassen. Von Lügenrednern, von gebrandmarkten im eigenen Gewissen. Hier sind Menschen, die haben sich so weit verführen lassen, dass sie gegen ihr eigenes Gewissen handeln. Und jetzt ist das Gewissen hart geworden. Jetzt sind sie selber, sie waren das Opfer von Dämonen und haben aber nicht, sie waren mit sich selber nicht wirklich ins Gericht gegangen. Sie haben sich nicht selber geprüft. Und wenn man das schlechte Gewissen oder das unreine Gewissen totschlägt, dann wird das Gewissen unempfindlich. Und das ist das, was hier gemeint ist. Gebrandmarkt im eigenen Gewissen. Das heißt, das Gebrandmarkt heißt wie mit einem Brenneisen gehärtet, so dass die Haut jetzt so hart ist, dass man dann, dass die nichts mehr empfindet. Die ist für Berührungen nicht mehr sensibel. Und so wird also das Gewissen, so kann das Gewissen jetzt nicht mehr melden. Und dann lehren sie allerlei Dinge, die nicht in Ordnung sind. Also die Irrgeister und die dämonischen Lehren werden dargestellt. Das ist es, was Paulus jetzt tut. Er zeigt hier die Irrlehrer, die Irrgeister, die dämonischen Lehren und die Lehrer, was mit diesen Lehrern los ist, wo diese Lehrer wirklich stehen. Und da sind einige Leute, die horchen auf diese Lehrer und wenden sich ihnen zu. Und damit wenden sie sich von Christus ab. Also wir sehen hier die große Gefahr oder das große Mittel, das der Feind verwendet, dass Menschen von Christus wegkommen, ist falsche Lehre. Und das ist eine dämonische Lehre. Der Feind versucht, Menschen von Christus wegzubekommen. Und das Mittel, das er verwendet, ist die falsche Lehre. Das zeigt umso wichtiger, das zeigt umso mehr die Wichtigkeit von der klaren Verkündigung. Das ist das, worauf der Apostel Paulus hier hinaus will. Bitte.
Kann man den Unterschied feststellen zwischen Ausbildungsunterschieden und falschen Lehren? Weil manchmal gibt es ja Fälle unter Bibelstellen, da sagt der Ausleger A das eine, der Ausleger B das andere. Beide sind aber wiedergeborene echte Nachfolger Jesu. Und dann gibt es wieder Fälle, wo es falsche Lehrer gibt, die wirklich eine falsche Lehre finden.
Ja.
Wo kann man da den Unterschied sehen?
Also die Frage ist, wo ist der Unterschied zwischen gewissen Meinungsverschiedenheiten in irgendeiner Auslegungsfrage, wo ein Ausleger sagt so und einer so, und auf der anderen Seite Menschen, die jetzt echte Irrlehrer sind, indem sie wirklich eine falsche Botschaft verkündigen. Natürlich müssen wir da einen Unterschied machen. Welche Lehre ist wirklich eine klassische falsche Lehre, Irrlehre, und was ist einfach etwas, eine Nebenfrage, wo sich das noch nicht so stark auswirkt. Von dem gibt es ja sehr, sehr viel. Wir haben viele Meinungsverschiedenheiten in irgendwelchen Lehrfragen, wo sich es aber noch nicht so stark auswirkt. Jedenfalls nicht jetzt. Es könnte sich in der Zukunft vielleicht auch stark auswirken bei dieser und jener Lehre. Das heißt, wir müssen also unterscheiden. Hier ist offensichtlich von Menschen die Rede, die was Krasses, wo es wirklich darum geht, dass das Ergebnis ist, dass Christen vom Glauben, dass Christen zu Nichtchristen werden und auf diese Weise sich also abwenden vom Herrn Jesus und vom Glauben. Was ist der Unterschied? Ja, und wie sollen wir unterscheiden? Letztlich müssen wir jedes für sich prüfen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, also Jesus Christus ist eigentlich ein Engel, den Gott geschaffen hat, vor vielen, vielen Jahren, er war das erste Werk, das erste Geschöpf, wie die Zeugen Jehovas das so verkündigen, dann ist das eine ganz entscheidende, das Heil betreffende falsche Lehre. Das heißt, hier wird Jesus Christus als Person angegriffen, seine Person, sein Wesen. Er ist nicht Gott, denn wenn er einmal geschaffen wurde, ist er nicht Gott. Gott wird nämlich nicht geschaffen. Das ist eine sehr entscheidende Lehre. Die andere Frage ist die Entrückung vor der Drangsal oder nach der Drangsal, oder gibt es überhaupt eine Drangsal, oder leben wir schon in der Drangsal? Und diese Diskussionen kennen wir auch. Da gibt es auch verschiedene Auffassungen. Die Frage ist jetzt, wie wirkt sich das aus? Vielleicht wirkt sich das, da lehrt jemand was Falsches in Bezug auf die Entrückung, den Zeitpunkt der Entrückung, und da lehrt jemand was Falsches in Bezug auf die Person Jesu Christi, seine Gottheit. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Der Zeitpunkt der Entrückung, das werden wir spätestens dann merken, wenn es eintrifft. Natürlich könnte man sagen, ja, das wirkt sich auch aus, wie wir heute leben und wie wir uns vorbereiten. Mag sein, ja. Aber ob Jesus Christus Gott ist oder nicht, das ist eine heiß entscheidende Frage. Ich kann nicht Vergebung haben, wenn der für mich gestorben ist, irgendein Engel war, von denen es heute viele gibt. Ja, Gott hat einmal angefangen, die Engel zu schaffen, und der erste, den er geschaffen hat, wäre Jesus Christus, wenn er so jemand lehrt, oder? Und wenn dieser Jesus Christus stirbt für mich, stellvertretend, das geht nicht. Es kann nicht ein Geschöpf stellvertretend für alle Geschöpfe sterben. Das geht nicht. Es geht nur, wenn der Schöpfer selber die Strafe auf sich nimmt, für seine Geschöpfe. Es kann nicht ein Geschöpf Strafe auf sich nehmen für alle anderen. Ja, das geht nicht. Es ist nicht möglich, dass durch den Tod von einem oder durch das Sterben von einem Engel alle anderen Engel und alle Menschen und so weiter erlöst würden. Ja, abgesehen, die Engel werden ohnehin nicht erlöst. Ja. Aber das ist eine heiß entscheidende Lehre. Ich muss mir klar werden, ja, wie unterscheiden wir jetzt? Man muss jede Lehre für sich untersuchen. Und bei manchen Lehren werden wir vielleicht zu dem Schluss kommen, wir wissen es jetzt noch nicht, in welche Kategorie das gehört. Ist es eine Nebenfrage oder ist es eine Hauptfrage? Also wir haben drei Kategorien. Lehren, bei denen es klar ist, da geht es um Hauptsächlichkeiten. Da gibt es Lehren, bei denen es klar ist, das sind wirklich Nebensächlichkeiten. Ja. Also wie ist das jetzt mit Schweinefleisch essen oder nicht? Das war die Frage bei den Judenchristen und den Heidenchristen. Und er sagt, das ist vorläufig, könnt ihr damit leben, sagt er, Römer 14. Vorläufig könnt ihr damit leben. Dann nehmt ihn einfach an, auch wenn er Schweinefleisch nicht isst. Und die anderen, auch wenn er Schweinefleisch isst. Das ist nicht eine Hauptfrage. Und dann gibt es solche Fragen, wo wir es noch nicht wissen. Wo wir uns noch nicht entschieden haben, in welche Kategorie sie gehören. Das dürfen wir. Wir dürfen sagen, da wissen wir es noch nicht, wie stark sich das auswirken wird. Ja. Und das Gefährliche nur ist, wenn wir uns mal abwenden von den Lehren der Schrift, es geht immer weiter. Und es mag vielleicht anfänglich scheinen, das ist nicht so schlimm. Und nachher merkt man im Laufe der Zeit, oh, das ist aber sehr schlimm. Das geht in eine Richtung und jetzt wird es gefährlich. Die Bibelkritik zum Beispiel, ja, dass man sagt, die fünf Bücher Mose sind nicht von Mose oder man muss nicht alles von der Bibel als Gottes Wort annehmen, das ist eine höchst gefährliche Lehre. Ja. Da geht es um Hauptdinge. Denn in der Konsequenz, das wird sich auswirken. Im Laufe der Zeit wird sich das so auswirken, dass man sagt, man muss unterscheiden zwischen Gottes Wort und nicht Gottes Wort in der Bibel. Und damit verwirft man Gottes Wort. Und wenn man Gottes Wort verwirft, verwirft man Christus. Das ist progressiv. Wird mehr und mehr sich auswirken. Also Dinge, die das Heil betreffen, die Rettung aus Gnade, Dinge, die den Person Jesu Christi betreffen, Dinge, die die Bibel betreffen, das sind alles Hauptsächlichkeiten. Man kann nicht lehren, das ist nicht so schlimm mit der katholischen Kirche, die katholische Lehre, man kann nicht sagen, das sei nicht schlimm, wenn die katholische Kirche lehrt, dass es zwei Quellen der Wahrheit gibt. Die Bibel und die Tradition. Das ist eine höchst, nicht nur gefährliche, das ist eine ganz schlimme Irrlehre. Es gibt nur eine Quelle der Wahrheit, Gottes Wort und nicht die mündliche Tradition. Oder die katholische Kirche lehrt, dass um gerettet zu werden, müsse man gute Werke auch tun. Sie meinen damit ganz klar, die Gnade allein genügt nicht, um gerettet zu sein. Die katholische Kirche hat eine ganz, ganz andere Gnadenvorstellung, Gnadenlehre, als wir. Für die katholische Kirche sind die Gnadenmittel die Sakramente. 7 Sakramente, das sind die Gnadenmittel. Das ist die Gnade, mit der Gott an uns handelt. Das ist eine völlig falsche Lehre über die Gnade. Das ist mir erst viel später bewusst worden, nachdem ich schon lange der katholischen Kirche den Abschied gegeben hatte, ist mir erst bewusst geworden, was hier eigentlich gelehrt wurde oder wird, immer noch wird. Also es ist, man muss jede Lehre für sich gesondert unter die Lupe nehmen. Die ganze Frage mit der Charismatik. Wie gefährlich ist es? Ja? Das wirkt sich aus. Das mag am Anfang nicht so schlimm erscheinen und dann merkt man aber, Moment, hier geht man ganz weg weg vom Wort Gottes letztlich. Das würden die Charismatiker nicht sagen. Es ist auch schwierig, dass man sagt, die Charismatiker, denn hier haben wir eine sehr große Bandbreite von verschiedenen Richtungen innerhalb der sogenannten charismatischen Bewegung und Pfingstbewegung. Aber ich sage nur, man muss jeden Fall für sich untersuchen und es bleibt uns nicht erspart. Und auch man muss auch bereit sein, wenn eine Lehre von sehr, sehr geschätzten Menschen, eine falsche Lehre in irgendeinem Punkt verkündigt wird. Das geht uns ja allen so, dass wir in irgendeinem Punkt, weil wir fehlerhaft sind, wir irren mannigfaltig und in irgendeinem Punkt können wir etwas Falsches sagen oder denken. Und dann müssen wir Acht geben auf uns selber und Acht geben auf die Lehre, die verkündigt wird, wenn auch diese Brüder noch so gottesfürchtige Menschen sind, können sie irren. Wie zum Beispiel Spurgeon, ein Mann Gottes, den der Herr mächtig gebraucht hat. Aber Spurgeon war nicht in allen seinen Lehren sauber. Das hat er selber zum Teil vielleicht sich noch gar nicht bewusst gemacht. Spurgeon hat zum Beispiel geglaubt, dass Jesus Christus nicht für alle Menschen gestorben ist. Spurgeon glaubte, dass Jesus Christus nur für die Gläubigen gestorben ist, für die Erwählten. Das hängt mit der calvinistischen Lehre zusammen, von der begrenzten Versöhnung. Da war er falsch. Aber es hat sich nicht so stark ausgewirkt bei ihm, weil er so stark die Evangeliumswahrheiten verkündigt hat. Und er hat nicht diese Lehre so verkündigt, wie ich sie jetzt gesagt habe. Aber das war seine Lehre. Das hat er letztlich wirklich geglaubt. Also so gut Spurgeon war und so sehr wir ihn schätzen und lieben, aber wir können ihm nicht folgen und dürfen, Punkt. Und es gibt noch ein paar andere Punkte. Gerade was die calvinistische Lehre betrifft, er war im Calvinismus aufgewachsen. Aber er war ein Evangelist, da hat sich das nicht so stark ausgewirkt. Aber er hat auch viel gelehrt. Und es gibt Bücher, wo gerade die calvinistischen Lehren von Spurgeon herausgestellt werden. Ich habe auch solche gelesen und da habe ich gemerkt, oh, Spurgeon, wie ihn keiner kannte. Ja. So ist so ein Titel von seinem Buch. Da wird das calvinistische Element stark herausgestrichen. Also, aber das ist jetzt nur Spurgeon. Jeder letztlich muss Acht geben auf sich selber und auf die Lehre. Und wir brauchen gegenseitige Korrekturen. Letztlich will der Feind immer irgendwo eine Tür finden, wo er rein kann, und dann wird sich das verbreiten. Je früher die Korrektur, desto besser. Dann wollen wir hier an dieser Stelle schließen und Pause gehen. Würde uns jemand im Gebet noch leiten, stehen wir dazu auf.